Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Das große Zündeln, das kollektive Versagen oder sogar eine Bilanz des Grauens. Schlagzeilen, wie man sie im Herbst nach dem Ende der Documenta 15 lesen konnte. Einig waren sich damals viele, dass die Weltkunstschau in Kassel gescheitert sei, denn schließlich wurden dort mehrere antisemitische Werke präsentiert und die Verantwortlichen dafür, die indonesische Künstlergruppe Ruang Grupa, hatte den Dialog verweigert und sich damit in den Augen vieler aus der Verantwortung gezogen. Dass der Antisemitismus-Skandal der Documenta aufgearbeitet werden muss, das war nach der Documenta auch Konsens in der Politik und dieses Ziel hatte sich jetzt eine Tagung gesetzt, die gestern und heute in Berlin stattgefunden hat. Und zwar war der Veranstalter das TIQWA-Institut zusammen mit der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Diskutiert wurde unter der provokanten Überschrift Kunstfreiheit als Ausrede? Fragezeichen, salonfähiger Antisemitismus und Documenta 15. Aus Israel über Stream hat auch Meron Mendel diese Veranstaltung verfolgt. Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank hatte während der Documenta mehrfach versucht, die Wogen zu glätten und die Parteien an einen Tisch zu bekommen. Hat man denn bei dieser Veranstaltung jetzt alle Parteien an einen Tisch bekommen? Das habe ich Meron Mendel vor der Sendung gefragt.
Leider nicht. Also wir haben eine Veranstaltung, wo nur eine Stimme zu hören ist, nämlich die Stimme der Fraktion, die auf der Documenta, sagen wir, nur Antisemitismus gesehen hat. Eine Fraktion, die hier wirklich von Anfang bis zu Ende, von Januar bis zur Schließung der Documenta, sehr klare Kritik geäußert hat. Kritik, die aus meiner Sicht zum Teil berechtigt war. Aber das bringt nicht, diese Kritik immer wieder zu wiederholen und sozusagen das Jubel aus dem Publikum zu bekommen, ohne nicht einmal mit jemandem zu sprechen, der eine andere Position vertritt. Vor allem, es wurde sehr viel über die globale Süden gesprochen, aber weder auf dem Podium noch unter den Vortragenden gab es niemanden, der selbst aus diesen Regionen der Welt kommt. Es war keine Muslime am Podium oder unter den Vortragenden. Es gab niemand aus der Künstlerkollektive oder von anderen, die im Documenta involviert waren, auch nicht von denjenigen, die Documenta organisiert haben. Und es gab auch niemand aus der Kunst- und Kulturwelt, die die Documenta im Ganzen oder mindestens zum Teil in Schutz genommen hat. Insofern ist es eine Fortsetzung des Problems, die wir schon während der Documenta gesehen haben. Nämlich jedes Lager spricht nur für sich selbst und ist dafür sehr bemüht, um sicher zu sein, dass man selbst immer auf die richtige Seite steht. Aber man kann versuchen, unternimmt, mit anderen Meinungen in Berührung zu kommen, in Austausch zu kommen und einen Dialog zu starten.
Wie erklären Sie sich das denn? Denn also während der Documenta war es ja tatsächlich so, dass das Künstlerkollektiv Ruang Grupa gar nicht ins Gespräch kommen wollte. Wissen Sie, ob da der Versuch wenigstens gestartet worden ist, Teilnehmer vom anderen Lager zu bekommen?
Also wenn man die Veranstalter fragt, dann haben sie sehr wohl versucht, andere aus einem anderen Lager zu erreichen. Es wurde gesagt, dass die Menschen aus der Kollektiv Ruang Grupa angefragt wurden und keine Antwort gegeben. Auf der anderen Seite habe ich von mehreren prominenten Leuten, die andere Meinung vertreten, gehört, dass sie nicht eingeladen wurden. Und in einem Fall weiß ich, dass eine Frau 2 Tage vor der Veranstaltung erst angefragt wurde. Also das deutet aus meiner Sicht nicht unbedingt, dass hier wirklich ein ernsthafter Versuch unternommen wurde, diese Seite zu gewinnen. Und auch wenn man schon im Titel eine sehr einseitige Position einnimmt, das lädt nicht für einen ausgewogenen Austausch ein. Es wäre besser, vielleicht einen, sagen wir, weniger polemischen Titel zu nehmen. Es wäre besser, schon rechtzeitig breiter einzuladen. Ich wurde nicht eingeladen zu dieser Tagung, was natürlich völlig in Ordnung ist. Ich muss nicht dabei sein. Mhm. Aber das zeigt auch, dass sogar meine Positionen sind wohl für die Veranstalter zu kritisch, dass ich da auch mitrede. Und das sagt schon was aus.
Wie erklären Sie sich denn die Schwierigkeit, mit dem globalen Süden ins Gespräch zu kommen?
Also das gibt zum einen eine Debatte, der hat sich sehr, sehr hochgeschaukelt von beiden Seiten. Also wir haben 2 grundlegende Positionen, die praktisch diametral gegenübereinander stehen. Also zum einen diejenigen, die sagen, alles, was wir gesehen haben, ist nur Antisemitismus. Also es hat sehr früh auch der Begriff der Antisemiter von Sascha Lobo etabliert, die Forderung zur Schließung der Dokumenta. Das sind alle Polarisierung und Polemisierung, die auf der anderen Seite, gerade von denjenigen, die schon viele Jahre im Vorfeld gearbeitet haben, um diese Dokumenta auf die Bühne zu kriegen, natürlich mit großer Verwunderung und Irritation entgegengenommen wurden. Also das gehört auch dazu. Von der anderen Seite ist zu sehen, dass auch reflektierte Kritik, auch in Details, wo wir beispielsweise um das sogenannte Wimmelbild von Taryn Paddy so gut wie keine Bereitschaft gab auf der Seite von Ruhan Krupa und auch Taryn Paddy, damit wirklich auseinanderzusetzen. Also nicht nur so einen Satz von sich herzugeben, es tut uns leid, wenn bestimmte Gefühle verletzt wurden, sondern wirklich auf die Gründe der Kritik einzugehen und bereit auf Augenhöhe zu diskutieren. Und das hat damit zu tun, dass die Großteil der Kritik als Form des Rassismus diffamiert haben. Also da haben gesagt, nur weil wir People of Color sind, nur weil wir aus Indonesien kommen, wird uns jetzt Antisemitismus vorgeworfen. Also das hat praktisch auch am Ende des Dokumenta die Ruhan Krupa im Interview in der Süddeutschen Zeitung gesagt. Wäre es nicht Antisemitismusvorwurf, hätte man schon einen anderen Vorwurf gefunden, um etwas gegen uns zu machen, weil man uns einfach hasst. Und das zeigt einfach, dass die Bereitschaft wirklich mit blinden Flecken oder mit Leerstellen in deren Weltbild, vor allem die postkoloniale Sichtweise auf der Welt, nicht immer oder sehr selten vorhanden ist.
Was muss denn jetzt passieren, damit die nächste Dokumenta in 5 Jahren unbeschadet stattfinden kann?
Die Herausforderung, ich denke, die bringen es jetzt nicht nur für die Dokumenta in 5 Jahren, sondern auch für andere Kulturveranstaltungen. Die Herausforderung besteht darin, nicht diejenigen die Bühne zu geben, die polarisieren, die nur sozusagen bestimmte Kunst- und Kulturevents dafür nutzen, um ihre eigene Agenda in Forderung zu stellen, sondern diejenigen Platz zu geben, die für die Kultur und für die Kunst einsetzen. Und ich glaube schon, dass diejenigen, die von beiden Seiten, die diese Spirale und diese Polemik immer vorangetrieben haben, denen es nicht wirklich um die Dokumenta geht. Denen geht es darum, für die palästinensische Sache aufzutreten oder gegen Israel von der anderen Seite oder von der anderen Seite diejenige, die ihre Sache ist, dann überall oder jede Form von Kritik an Israel als antisemitisch zu diffamieren. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese leidenvolle BDS-Debatte, also diese Boykottbewegung über Israel, nicht zu so einer Art von Gesinnungsfrage in jeder Theateraufführung wird. Weder von denjenigen, die Israel boykottieren wollen, noch von denjenigen, die wie Trüffelschweine auf der Suche nach BDS und der Stütze überall sind.
Miron Mendel war das, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, über die Schwierigkeiten, den Antisemitismus-Skandal der Dokumenta aufzuarbeiten. Die Überraschung war groß, als der russische Regisseur Kirill Serebrennikow im Januar in Hamburg gelandet ist. 4 Jahre, nachdem er wegen vermeintlicher Veruntreuung staatlicher Gelder in Russland festgesetzt wurde, hatte man ihn ausreisen lassen für die Schlussproben einer Produktion am Thalia-Theater. Im Februar begann dann der Krieg und im Mai gab das Thalia-Theater bekannt, dass Serebrennikow dort in der kommenden Spielzeit als Artist in Residence arbeiten werde. Seine erste Produktion in dieser neuen Funktion hatte nun gestern Abend Premiere, der Wie, nach einer Erzählung von Nikolai Gogol. Der Wie ist in der slawischen Mythologie eine Figur der Unterwelt mit geschlossenen Augen, die er selbst nicht öffnen kann. Werden sie aber geöffnet, dann ist sein Blick tödlich. Mit einem internationalen Team hat Serebrennikow sein Werk erarbeitet und Michael Lages berichtet von der Uraufführung, die durchaus umstritten war.
Laut war der pro-ukrainische Protest vor dem Theater und trotzdem schwer verständlich. So ist Kirill Serebrennikow, der nun wirklich genug Repressalien durchlebt hat im eigenen Land, plötzlich zum Feind geworden, weil er Russe ist, wie scharf auch immer er den Krieg gegen die Ukraine immer verurteilt hat, und weil er sich hier angeblich urukrainische Kultur angeeignet habe. Aber trifft der Vorwurf? Mitautor Bohdan Pankruchin ist Ukrainer und Nikolai Gogol gilt vermutlich auch weiterhin als russischer Klassiker, obwohl er 1809 in der ukrainischen Poltawa-Provinz zur Welt kam. Ein bisschen peinlich waren diese Demos schon. Zumal Pankruchin und Srebrennikow ein Stück geschrieben haben, das diesen Krieg, wie jeden anderen, als Wurzel allen inhumanen Grauens kenntlich werden lässt. Und das dürfen nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer. In einer Art Keller hat sich eine vermutlich ukrainische Familie versteckt. Drei Söhne und ein Großvater halten hier einen russischen Soldaten gefangen. Voller Rachegelüste sind die Jungen.
Ich will, dass er langsam stirbt und dass wir da mal zuschauen. Er muss sterben. Ich hab gesagt, es reicht. Dann komm schon, lass uns ihn töten.
Aber der Alte hat einen anderen Plan.
Er muss am Leben bleiben und bei Verstand. Er muss laut und deutlich vorlesen. Damit all die Worte, all die Gedanken unser kleines Mädchen erreichen.
Der Gefangene soll der toten Schwester der drei Brüder vorlesen. Vielleicht sei sie ja so wieder zum Leben zu erwecken in ihrem Schneewittchensarg aus rohen Brettern, an dem der Vater sitzt und voll Trauer zu keiner menschlichen Regung mehr fähig ist. Und tatsächlich, der stumme Soldat liest zwar nicht wirklich selber, aber alle anderen sprechen die Texte aus Shakespeares Romeo und Julia, wie infiziert und als sei Literatur die Rettung. Auch das Mädchen scheint zu erwachen, aber immer wieder zwingen Szenen von schmerzhafter Härte die Allgegenwart des Krieges vor den Kellerfenstern zurück ins Bewusstsein der Eingeschlossenen drinnen. Die Brüder erzählen Unerträgliches und eigentlich Unerzählbares von Massenerschießungen etwa.
Du weißt nicht, was dir mehr Angst macht. Dass er dich als Ersten tötet oder als Letzten. Dann du früher!
Nach Shakespeare zu Beginn kommt dann plötzlich Gogol ins Spiel und eben der Wie, der jeden und jede mit Blicken töten kann. Deshalb bedecken bodenlange Lider und Wimpern die Augen. Wenn die gehoben werden, ist der Blick des Wie vernichtend. Schon in einem Text nach Kriegsbeginn hatte Srebrennikow dieses Bild beschworen, dass die Lider wieder gehoben werden und die Völker der Welt dem Krieg wieder ins Auge blicken müssten. Nun lässt Srebrennikow den verzweifelten Vater vom Beginn diesen mystischen Zerstörergeist spielen, aber als ziemlich abgeranzten Popsänger und Showmaster. So entschärft er die Kraft der volksmythologischen Figur. Aber dieser Wie benennt jetzt deutlich den Feind im Krieg, die Soldaten, die die Ukraine überfielen. Der Gefangene ist einer von ihnen. Da beginnt schließlich auch der geschundene Soldat zu sprechen, in tiefster Verzweiflung darüber, Teil dieses Systems der Vernichtung geworden zu sein. Schuldig aber bekennt er sich nicht.
Ich bin nicht schuld, ich wollte das gar nicht. Man muss sein Vaterland lieben.
Krieg, das zeigen Pankruchin und Srebrennikow, kennt nur Verlierer, keine Sieger. Der Text meandert wüst und wild hin und her zwischen Kriegsgräueln und literarischem Zitat auf einer Art Abraumhalde verzweifelter Emotionen. Das russisch-ukrainisch-deutsch durchmischte Ensemble beschwört Schrecken und Schmerz mit exzessiver Energie. Die Aufführung geht derart an die Nieren, dass es der allerletzten Regieanweisung vielleicht gar nicht bedürfte.
Wir prosimo was trimati svidokliskiv, через повагу до тих, хто страждає від війни.
Kein Applaus bitte, heißt das auf Deutsch. Und bitte auch keinen Protest mehr auf der Straße gegen eine Theaterarbeit, wie sie klarer kaum sein könnte in Zeiten des Krieges.
Das war ein Beitrag von Michael Lages. So, und jetzt nochmal Theater, diesmal Berlin. Beim Ausräumen von Wohnungen und Häusern, da stoßen manche Erben auf Relikte aus der NS-Zeit. Kriegsspielzeug zum Beispiel, Hitlers Mein Kampf oder Abzeichen der Wehrmacht. Also Dinge, die als NS-Devotionalien im Internet gehandelt werden, für die man folglich Geld bekommen könnte, manchmal sogar richtig viel. Aber darf man so etwas überhaupt verkaufen? Der Schriftsteller Marius von Mayenburg hat über diese Frage ein neues Stück geschrieben unter dem Titel Nachtland. Im Zentrum zwei Paare, die auf dem Dachboden des Vaters ein Bild finden, das Adolf Hitler gemalt hat. Eberhard Spreng berichtet.
Der Vater ist gestorben und Tochter Nicola und Sohn Philipp müssen nun das Haus entrümpeln. Die in solchen Situationen fast unvermeidlichen Geschwisterkonflikte werden zusätzlich von einem kuriosen Fund angeheizt. Auf dem Dachboden haben sie unter lauter Sperrmüll ein kleines Aquarell gefunden und nun stellen sich die Geschwister und deren Ehegatten Fragen über dessen Provenienz.
Ich beug mich über die bemalte Pappe und da sind übers Straßenpflaster so ein paar rotbraune Buchstaben gepinselt. A. Hiller.
Nein, da steht nicht Hiller. Das ist ein T. Da steht Hitler.
Während schon die Geschwister und Nikolas Ehemann Fabian ob des prominenten Fundes insgeheim frohlocken, möchte Philipps jüdische Ehefrau Judith das ansonsten künstlerisch fragwürdige Gepinsel am liebsten loswerden. Aber Marius von Meinburgs immer am Rande der Farce entlang schrammende Komödie nutzt das Bild pfiffig als Vektor für eine griffige Abrechnung mit den ganzen nazibraunen Einfärbungen, die bis in die Mitte der Gesellschaft hineinreichen. Denn das hier ist keine waschechte Neonazi-Familie. Sie wird nur eingeholt von ihrer etwas dunklen Familiengeschichte und einem zweifelhaften Nationalerbe. Das zeigt sich auch im Bühnenbild. Über der mit braunem Flocati ausgefütterten Bühne erhebt sich eine Videoleinwand, auf der vorwiegend die romantischen Landschaften eines Caspar David Friedrich aufleuchten, ergänzt durch Einblendungen, in denen die Protagonistinnen und Protagonisten wie Gartenzwerge erscheinen. Zu diesem putzigen Deutschlandbild gehört natürlich auch Wagners Tannhäuser. Schnell erliegt die Erbengemeinschaft dem Reiz des Geldes, das der Verkauf des Hitlerbildes einbringen könnte. Bildhaft zeigt sich das, wenn Nicola und Ehemann Fabian, sie träumen von einem Eigenheim, sich in einem der projizierten Hitlergemälde auf der gemalten Terrasse heimisch machen. Seit Beginn der Aufführung stand im Bühnenhintergrund Frau Dr. Eva Maria Günther bereit, um mit ihrer Expertise die Echtheit des Werkes zu bezeugen, das ihr beim Verkauf einige Prozente einbringen dürfte.
Ich erkenne einen Hitler, wenn ich vor ihm stehe. Pinselführung bei Hitler, bevorzugt von unten herauf nach rechts, aber vor allem der Originalrahmen Samuel Morgenstern. Diese einzigartige Kombination lässt alle weiteren Fragen verstummen.
Das heißt, er ist echt?
Ohne jeden Zweifel, ja.
Ein echter Hitler.
Es ist sicher kein Zufall, dass die Expertin im Stück aus einem Nürnberger Auktionshaus kommt. Das erinnert an eine Auktion dort, als im Jahre 2014 Hitler-Kitsch mit Preisen von über 130.000 Euro für ein Einzelstück versteigert wurden. Und an den Fall einer stornierten Nürnberger Auktion nach dem Verdacht auf Fälschung der Signaturen vor 3 Jahren. Mit Nazi-Kunst machen auch Museen viel Geld und die einzige Mainburg-Universum, die da nicht mittun kann, ist die von Jenny König gespielte Jüdin Judith. Sie muss sich vor allem mit Nikolas vorgeblich israelkritischem Antisemitismus auseinandersetzen.
Ich finde es halt schon erstaunlich, dass ausgerechnet die Juden da unten Menschen tyrannisieren und verfolgen, dass sie Lager einrichten, Mauern bauen, Menschen töten.
Wieso ausgerechnet? Die Juden.
Weil ihr es besser wissen müsstet.
Woher müssten wir es eigentlich besser wissen? Weil wir im Dritten Reich verfolgt wurden?
Ja, natürlich.
Und du meinst, aus der Erfahrung hätten wir was lernen sollen?
Ja, wir haben auch was draus gelernt.
Ach, das wusste ich nicht, dass der Holocaust eine Art Erziehungsprogramm war für die europäischen Juden, damit sie sich besser benehmen in Palästina. Aber klar, natürlich macht Sinn.
Meinburg verpackt aktuelle Debatten in polemischen Streit. Da wird neben dem Antisemitismus vor allem die Frage verhandelt, ob Artefakte in der Nachwelt als autonome Kunstwerke weiterleben können, abgelöst von ihren Schöpfern und ihrer Entstehungsgeschichte. In Meinburgs Dunkeldeutschland jedenfalls wird die widerspenstige Jüdin gegen Ende einfach ausgesperrt, damit sich Bruder und Schwester zu einem inzestiösen Kuss vereinigen können, während im Video Segelschiffe im Stil von Caspar David Friedrichs Lebensstufen im Meer versinken. In diesem Theater, das auf feine Figurenzeichnung zugunsten programmatischer Kernaussagen verzichtet, ist die Ironie längst schon in Sarkasmus umgeschlagen. Kein Wunder. Wie will man denn auf dem Theater die gegenwärtige Realsatire sonst noch toppen?
Nachtland, das neue Stück von Marius von Meinburg an der Berliner Schaubühne, Eberhard Spreng berichtete. Die Hauptursache liegt in einem Gefühl der Bedrohung, so erklärte der Sozialpsychologe Frank Asbrock die Verrohung der Debattenkultur in Deutschland. Viele wollten andere Meinungen gar nicht mehr hören, sondern lehnten sie von vornherein ab, was besorgniserregend sei, denn so könnten gesellschaftliche Probleme nicht gelöst werden. Diese Einschätzung von Frank Asbrock ist mehr als 4 Jahre alt. Er hat sie also lange vor Corona und erst recht vor dem Ukraine-Krieg abgegeben. Die aktuellen Debatten um Krisen und Konflikte hat nun die Akademie der Künste in Berlin ins Zentrum ihrer Mitgliederversammlung gestellt. Dabei sollten gestern Abend Mitglieder mit Gästen diskutieren, und zwar sollten sie einander offen zuhören, Widersprüche thematisieren und aushalten. Nele Hertling, die Direktorin der Sektion Darstellende Kunst der Akademie der Künste, ist eine der Initiatorinnen dieser dritten Berliner Begegnung Gedanken zur Zeit. Und ich habe sie gefragt, ob es denn tatsächlich Widersprüche auszuhalten gab oder waren sich sowieso alle einig?
Nein, es gab durchaus Widersprüche. Und zwar war natürlich, das war ja abzusehen, einer der Hauptausgangspunkte für die jeweiligen Beiträge war natürlich dann doch die Situation des Krieges Russland-Ukraine. Und es gab durchaus dort sehr unterschiedliche Meinungen, auch Widersprüche. Wir hatten ukrainische Teilnehmer, wir hatten verschiedene, auch aus Deutschland, unterschiedliche Haltungen dazu natürlich. Also das war schon, ja, kann man schon als Widerspruch bezeichnen. Und es war interessant, während der Debatte selber kam es, das lag auch an dem Format, was wir gewählt hatten, weniger zu Widersprüchen innerhalb der Teilnehmenden. Aber im Anschluss wurde darüber dann doch auch heftig diskutiert. Aber es war wirklich so, wie wir das wollten, einander zuhören, Positionen anhören und aushalten. Das hat sich eigentlich durchgesetzt.
Also es hat keiner die Veranstaltung verlassen, weil andere seine Eingabe nicht so verstanden haben. Und am Schluss war man sich doch einig, we agree to disagree.
Ja, so etwa kann man das bezeichnen. Das ist ja in der Gesellschaft so auch so vorhanden. Also es gibt ja wirklich so unterschiedliche Positionen und das spiegelte sich hier auch wieder.
Es ist ja die dritte Berliner Tagung Gedanken zur Zeit gewesen. Man wollte also anknüpfen an zwei Veranstaltungen, die Anfang der 80er Jahre stattgefunden haben. Gibt es da Parallelen zu dieser Zeit heute?
Ganz offensichtlich. Diese erste 1981, die war ja von der Ostberliner Akademie von Stefan Hermlin einberufen worden und hieß eben Berliner Begegnung zur Friedensförderung. Das war 81 natürlich sehr offensichtlich und sehr aktuell. Aber wenn man sich, die ist schriftlich gut dokumentiert, diese Begegnung mit fast 100 Teilnehmenden. Und wenn man in die Beiträge hineinliest, dann ist man, also so ist es mir gegangen, manchmal total verblüfft und denkt, dieser Beitrag hätte auch heute oder gestern so gekommen sein können. Insofern war nach so vielen Jahren erschreckend eigentlich eine Erkenntnis, dass unsere Situation heute, der von 81 unter ganz anderen politischen Voraussetzungen, aber die gesamte Situation erschreckend ähnlich ist.
Können Sie das ein bisschen ausführen?
Also es ging natürlich damals um die Konflikte Ost-West, die auch heute natürlich im Hintergrund immer noch eine Rolle spielen bei der Beurteilung der Situation. Heute ist es eben in der Tat so, dass manche sagen, da ist zu viel Sympathie noch für Putin und für Russland. Andere sagen, das ist ganz undenkbar. Also so weit ging das beinahe in der Diskussion. Damals ging das natürlich um USA und Russland auch schon. Also diese Bedrohungssituation damals und heute hat leider doch verhältnismäßig viel miteinander zu tun.
Was sind denn Gedanken, die Sie mitgenommen haben, die Sie bereichert haben?
Es gab eine wunderbare Idee, wir sollen die kleinen Völker retten. Wenn unsere ganze Welt untergeht, weil wir nicht mehr dazu kommen, miteinander leben zu können, aus all den genannten Gründen, dann sollen wir versuchen, das war ein Wissenschaftler, der sich da wirklich auch aus seiner eigenen Erfahrung geschildert hat, wie am Rande der uns bekannten Welt eben kleine Völker friedlich und wunderbar miteinander leben. Aber solche kleinen Oasen von Friedlichkeit gäbe es auch ganz nah bei uns. Das müsste man retten und müsste am Ende vielleicht jeder wieder in einem kleinen Umfeld leben und versuchen, aus dieser ganzen Globalisierungskatastrophe hinauszukommen. Er hat es sehr gut ausgeführt. War ein wirklich sympathischer, wunderbarer Gedanke. Natürlich gab es gute Argumente, warum man beispielsweise die Aktionen der letzten Generation nicht gutheißen muss, dass sich ankleben auf öffentlichen Straßen und so weiter. Dass es aber so dringend notwendig ist, das Ziel, was dort formuliert wird, nämlich wirklich aktiv in die Bekämpfung der Klimakrise einzusteigen, das war eigentlich mit vielen guten Überlegungen, guten Argumenten, dass man versuchen muss, auch als eine Kunst- und Kulturinstitution das nochmal deutlich zu machen, dass das, was diese jungen Menschen wollen, die dringendste Notwendigkeit heute ist, auch und davon die Politik überzeugen zu müssen, dass das auch eine Aufgabe einer Kultur- und Kunstinstitution sein kann. Und das haben wir uns auch wirklich hinter die Ohren geschrieben. Wir werden wirklich auf diesem Thema versuchen, auch in Öffentlichkeit nochmal eine andere Diskussion anzustoßen. Das war sehr wichtig. Und natürlich auch immer wieder diese Idee, die dann zu den Widersprüchen führt, soll man versuchen, in dem Ukraine-Russland-Krieg es doch zu Verhandlungen kommen zu lassen, oder wäre das dann ein Verrat des Engagements der Ukraine? Auch dazu gab es konkrete Überlegungen, wie man eben als Kunst und Künstler versuchen kann, eine andere Sichtweise öffentlich zu machen, wenn es auch eigentlich eher eine Utopie ist. Aber da gab es sehr interessante und sehr engagierte und ernstzunehmende Beiträge bis zu der Idee, dass wir in unserer Gesellschaft eigentlich ein wirkliches Umdenken unseres ganzen sozialpolitischen Systems vornehmen müssten, weil die Widersprüche, die uns so bedrängen, aus denen die Krisen kommen, natürlich ihre Basis haben in einem System, in dem sich die Welt in dieser Globalisierung wirklich auseinander bewegt hat.
Sie haben die letzte Generation schon angesprochen. Denen geht es ja zum Beispiel, also ein ganz konkretes Beispiel wäre ja ein Tempolimit. Darum geht es denen.
Richtig.
Wie erreichen Sie die Leute als Kulturinstitution, die absolut gegen ein Tempolimit sind?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, denn es sind ja sehr oft auch Leute, die sich unbedingt nah an Kunst- und Kulturinstitutionen sind. Wir werden versuchen, eine Art von Veranstaltungsform zu kreieren. Darüber haben wir gestern nachgedacht. Und uns wirklich öffentlich hörbar zu machen, vielleicht mit Argumenten, die aus der Kultur und Kunst nochmal was anderes versuchen können. Ich kann Ihnen das leider noch nicht konkret sagen, aber die Aufgabe, die wir angenommen haben, als allernächsten Schritt, ist genau das zu versuchen und einen Weg zu finden, wie wir uns hörbar machen können.
Nele Hertling war das, die Direktorin der Sektion Darstellende Kunst der Akademie der Künste. Der österreichische Schauspieler Karl Mehrkatz ist gestorben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, bekannt wurde er in den 1970er Jahren mit Rollen in Fernsehserien wie Der Bockerer oder Ein echter Wiener geht nicht unter, als dauerpolternder Elektriker Edmund Sackbauer, genannt Mundl.
Wer hat euch denn gefragt? Hat euch wer gefragt? Er hat doch gar nicht mehr gefragt, was redest denn, wenn er niemandem gefragt
ja,
hat.
Die Tobsuchtsanfälle seiner Figur Mundl waren legendär, das konnte dann noch minutenlang so weitergehen. Die Serie bekam viel Lob wegen ihrer detailgetreuen Darstellung einer Arbeiterfamilie. Im Theater galt Mehrkatz als genialer Darsteller für Nestroy, Raimund und Shakespeare-Figuren. Er war in den großen Häusern in München, Köln, Hamburg engagiert und natürlich in Wien am Burgtheater. 2005 spielte er auch die traditionell prominent besetzte Rolle des Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Es sei ihm immer darum gegangen, zu arbeiten, Menschen zu unterhalten und ihnen eine Freude zu bereiten, sagt er einmal. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz muss agiler und weniger bürokratisch werden und sie braucht mehr Geld. Das forderte heute Daniel Bartsch, Sprecher von Berlins Kultursenator Klaus Lederer, gegenüber dem Evangelischen Pressedienst. Zu der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören etwa Berlins staatliche Museen und die Staatsbibliothek. Dass sie reformiert werden muss, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Schon Monika Grütters als frühere Kulturstaatsministerin wollte das und auch ihre Nachfolgerin im Amt, Claudia Roth, sieht das so. Morgen tagt die Stiftung. Wir berichten dann in Kultur heute, ob es nun eine Reform oder vielleicht doch nur ein Reformchen wird. Die Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakowa, ist mit dem Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet worden. Sie selbst sagte in ihrer Dankesrede:
Das, was wir heute in Russland von den Machthabern erleben, ist die Verachtung für das Menschliche. Diese Verachtung hört man in jeder offiziellen Rede, in jedem Propagandaspruch.
Bundeskanzler Olaf Scholz hielt die Laudatio. Irina Scherbakowa sei eine Seelenverwandte und Mitstreiterin in unserem gemeinsamen Kampf für eine friedliche, freiheitliche und demokratische Zukunft in Europa, sagte er. Und er betonte die Bedeutung, dass Scherbakowa als Russin eine eindeutige Haltung zugunsten der Ukraine habe. Das signalisiere, so Scholz, dass ein anderes, helleres Russland möglich sei.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem aus Bethlehem, wo die Weihnachtszeit begonnen hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.